Wir können es uns schlicht nicht mehr leisten, einfach immer mehr Geld on top in das System zu schütten, in der Hoffnung, dass damit dann die Versorgung schon irgendwie besser wird.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und heute begrüße ich im Podcast Anne-Kathrin Klemm, Vorständin beim BKK-Dachverband. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Klemm, kurz zu Ihnen. Sie sind seit 2014 beim BKK-Dachverband, waren zunächst für die Abteilung Politik zuständig und sind dann ab 2025 allein Vorständin des Verbandes, da der langjährige Vorstandsvorsitzende Franz Knieps in Ruhestand geht. Können Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz Ihre Aufgaben schildern?
Ja, wir sind der Dachverband der Betriebskrankenkassen. Wir haben 68 Mitglieder, das heißt, es sind nicht alle Betriebskrankenkassen bei uns, aber die meisten, nur einige wenige eben nicht. Wir vertreten ganz klar die Interessen in Berlin für die Betriebskrankenkassen, also für die Kassenart der Betriebskrankenkassen, weil wir doch sehen, dass die Betriebskrankenkassen eine besondere Kassenart sind, anders als die Ersatzkassen oder die Ortskrankenkassen. Wir haben viele Betriebskrankenkassen, die noch sehr eng an den Trägerunternehmen dran sind. Deswegen ist auch das Thema Prävention ein ganz wichtiges Thema für uns im betrieblichen Setting, aber natürlich auch in den anderen. Und insofern haben wir andere Interessen oder andere auch Vorstellungen, wie Versorgung zum Beispiel aussehen sollte, als vielleicht ja manch sehr große Kasse.
Sie ahnen es, bei der PZ im Podcast werde ich natürlich hauptsächlich Fragen zu Apotheken stellen. Da bin ich gespannt dazu, wie die Einstellungen der BKK dazu sind. Vielleicht fangen wir so an. Wo sehen Sie die Apotheken in der Versorgung? Welche weiteren Aufgaben könnten Apotheken aus Ihrer Sicht übernehmen?
Also es ist ganz klar, dass wir Apotheken als eine sehr, sehr wichtige Säule der Versorgung sehen. Das ist einmal die Wohnortnähe und die wohnortnahe Versorgung, die Apotheken sicherstellen. Wir haben das gerade auch ja in den ganzen Phasen immer gesehen, wenn die großen Erkältungswellen rollen, was für eine bedeutungsvolle Rolle die Apotheken hier spielen. In der Corona-Pandemie haben die Apotheken eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und von daher ist es sehr wichtig natürlich, dass Apotheken Strukturen auch erhalten bleiben, wissend, dass es natürlich auch die Versandapotheken gibt, die natürlich auch ihre Rolle haben und im Verhältnis zwar noch weniger. In anderen Ländern sieht man, dass da eigentlich das Verhältnis gerade umgekehrt ist, dass es eher Versandapotheken gibt und wenig Strukturen direkt vor Ort.
Aber ich höre das bei Ihnen so raus, Sie finden es eigentlich besser, wie es bei uns ist.
Ich finde es gut, wie es ist. Ich denke, dass wir uns gleichzeitig aber auch bewusst sein müssen, dass wir gerade auch in ländlichen Regionen, in strukturschwachen Regionen, ähnlich wie dass Ärzte weniger im ländlichen Raum unterwegs sind, das Gleiche auch zunehmend für Apothekerinnen und Apotheker gilt. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie wir Strukturen sicherstellen, die perspektivisch eben nicht mehr nur durch vor Ort Apotheken oder Ärztinnen und Ärzte sichergestellt werden können. Und da brauchen wir einen guten Mix. Und ich denke, da werden wir ja noch drauf zu sprechen kommen, wie wir insgesamt ja vielleicht auch Strukturen uns nochmal anschauen müssen,
ja,
und gestalten.
Aber mit Blick auf die jetzigen Strukturen, die Zahl der Vorortapotheken nimmt ja ab, relativ kontinuierlich und auch ja eigentlich fast beschleunigt sogar. Machen Sie sich da Sorgen, dass diese Strukturen gerade im ländlichen Raum dann doch auch jetzt kaputt gehen und verloren gehen?
Das Problem ist ja, dass wir zumindest keine Zahlen haben, wo nun wirklich Apotheken zurückgehen oder, wie Sie es angesprochen haben, sterben. Das ist aus unserer Sicht eine Blackbox, die wir gerne mit etwas mehr Licht füllen würden wollen, weil dann auf der Basis wirklich nochmal gezielt geschaut werden könnte, wo sind wir miteinander einig, dass es entsprechende Strukturen braucht, wo sind wir auch letztlich auch verpflichtet, um der Bevölkerung ja einen Ankerpunkt auch zu geben für die Versorgung, Strukturen zu erhalten, vielleicht auch tatsächlich mit Geldern weiter zu unterstützen im ländlichen Raum. und oder aber auch tatsächlich im städtischen Raum, denn es gibt ja auch durchaus Stadtteile, in denen auch wenig Apothekerinnen und Apotheker da sind. Und dann haben wir andere Stadtteile, wo man eigentlich im 2 Meter Abstand die Apotheken findet. Und ich denke, da müssen wir ran, um am Ende des Tages wirklich auch sagen zu können, wo fehlen Apotheken und wo fehlen sie aber halt einfach auch nicht. Und dadurch eine bessere Verteilung auch zu generieren und letztlich dann auch eine Versorgung sicherzustellen.
Können Sie sich vorstellen, dass die Apotheken in der Versorgung noch zusätzliche Aufgaben außer der Arzneimittelversorgung übernehmen können?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das sieht man ja auch im Ausland, dass das dort durchaus funktioniert und nur hier in Deutschland ja sehr eifersüchtig jede Gilde darauf achtet, dass sie sozusagen...
Sie meinen die Ärzteschaft, die dann eifersüchtig ist, wenn die Apotheken impfen?
Insbesondere die meine ich in der Tat. Ja. Und das ist völlig albern, wie gesagt, weil zum einen auch in den Arztpraxen nicht unbedingt immer nur die Ärztinnen und Ärzte impfen, sondern eben auch da das Fachpersonal. In anderen Ländern sieht man es auch, dass Impfen in Apotheken an der Tagesordnung ist, in Spanien beispielsweise. Also warum hier so ein großes Ressentiment dagegen ist, kann ich nicht verstehen. Aber gut, das Thema Delegation und Substitution von Leistungen ist ja sowieso ein Kampfbegriff für viele Ärztinnen und Ärzte. Ja. Und dass wir da aber ja eine andere Haltung zu brauchen, weil wir uns eigentlich aufgrund des demografischen Effekts gar nicht leisten können, dass nicht, wie sagt man so schön, all hands on deck sind und alle entsprechend ihrer Qualifikation auch anpacken. Das können wir uns nicht mehr länger leisten.
Wir haben ja die pharmazeutischen Dienstleistungen schon, aber die werden nicht abgerufen eigentlich, die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen. Haben Sie eine Erklärung dafür und vielleicht auch eine Lösung, wie das besser laufen könnte?
Also warum sie nicht abgerufen werden, auch da kann ich eigentlich nur mutmaßen, weil wir als Kassen nicht sehen, welche Apotheken die Leistungen tatsächlich abrufen, sodass wir auch keinen Überblick haben oder in irgendeiner Form uns daraus einen Reim machen können, ob es bestimmte einfach Apothekenstrukturen braucht, ob es eine bestimmte Größe braucht, um entsprechende Dienstleistungen machen zu können, oder aber ob es daran liegt, dass auch vielleicht ein Stück weit ein Kulturwandel noch stattfinden muss, oder ob es auch das ist ja kein Geheimnis, vielleicht die große Scheu ist, sich eben dann doch vielleicht mit Ärztinnen und Ärzten anzulegen, die, ja, Sie hatten es gerade angesprochen, große Bedenken haben, dass Apotheken impfen.
Werben
beispielsweise.
Sie da, werben Sie da bei Ihren Versicherten für die Inanspruchnahme dieser Leistung?
In dem Sinne jetzt nicht explizit. Also es gibt jetzt nicht in den Mitgliederzeitschriften den Hinweis, fragen Sie Ihre Apotheke gezielt nach Beratungen bei Multimedikation. Das nicht, aber...
Aber die Studienlage suggeriert ja zumindest, dass dadurch Einsparungen sogar möglich wären, weil man einfach weniger Krankenhauseinweisungen hat, weil man besser eingestellte Patienten nicht nur gesünder sind, sondern am Ende auch für Sie als Krankenkassen billiger.
Das auf jeden Fall. Wir denken gleichzeitig aber, dass sozusagen, wenn die Apotheke den Versicherten, der direkt gerade physisch da steht, anspricht und sagt, soll ich da eigentlich mal drauf schauen, und dass das den größeren Hebel hat, als wenn wir
in der
Mitgliederzeitschrift schreiben. Ja. Und Sie fragten gerade, wie könnte sich das weiterentwickeln? Also aktuell, ich habe nochmal nachgeschaut, liegen da 400 Millionen Euro, die nicht abgerufen werden. Das ist ein Batzen Geld, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass die Krankenkassen ja momentan eigentlich auch jeden Euro dreimal umdrehen, um eben nicht in Beitragssatzsteigerungen gehen zu müssen und gleichzeitig eben aufgrund der galoppierenden Ausgaben sehr unter Druck sind. Ich denke, es macht Sinn, nochmal auf den Katalog der pharmazeutischen Dienstleistungen zu schauen, mit den Apothekerinnen und Apothekern zusammen, um nochmal genau zu sondieren, sind es jetzt diese Leistungen, die sinnvoll sind, oder sind es sie nicht? Und vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken, ob wir nicht jetzt zumindest auch für einen Start die Gelder, die da sind, anders verwenden, nämlich dass wir die Apotheken, die sagen, doch, ich mache das, ich habe da Lust drauf oder ich habe da auch die Kapazitäten zu und das Know-how, dass wir da sozusagen in Direktverträgen diese Leistungen besonders fördern und dann daraus hoffentlich sich ein Sogeffekt dann auch entwickelt für andere Apothekerinnen und Apotheker.
Das werden die Apotheken gerne hören, denn es kommen ja auch Vorschläge aus dem Kassenlager, das Geld einfach sozusagen zurückzuführen und allgemein die Beitragssätze damit zu stabilisieren. was erstens ja nicht reichen würde von der Größe und zweitens, glaube ich, auch sozialrechtlich gar nicht so einfach wäre. Aber ich verstehe Sie so, Sie würden eher gern die Leistung angucken und ausweiten, dann aber über Direktverträge. Das heißt, nicht mehr jeder kann das einfach so anbieten, sondern man muss dem beitreten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich würde, ob das dann 1:1 der Betrag ist, wie gesagt, aktuell sind es 400 Millionen Euro, die nicht abgerufen werden. Also von daher das Geld wieder ein Stück weit zurückzuführen, das wäre schon sinnvoll, um dann aber gleichzeitig auch sicherzustellen, dass dort, wo pharmazeutische Leistungen erbracht werden, das können ja gerne erstmal die sein, die in dem Katalog sind. Aber natürlich kann man auch nochmal über die ein oder andere weitere nachdenken. Ich denke da insbesondere an telemedizinische Leistungen und Unterstützung hierbei, dass man da dann eben gezielt die Apotheken, die diese Leistungen dann auch erbringen, finanziell unterstützt und die, die es halt nicht machen, ja, dann halt das Geld erstmal nicht haben, aber dass das Geld irgendwo auf der hohen Kante liegt und darauf man irgendwie hofft, dass man irgendwelche anderen Leistungen findet, wenn ich das mal so sagen darf, fast ein bisschen wie aus den Fingern gesogen. Hauptsache, man findet jetzt endlich irgendwas, wo man mit das Geld auch abrufen kann. Ich denke, das können wir uns so nicht leisten. Mhm. Das macht auch keinen Sinn.
Aber gibt's nicht Modelle, wo man sagt, davon profitieren die Versicherten, die Apotheken auch, weil sie dann diese Mittel abrufen und sie letztendlich als Krankenkasse auch, weil man eine bessere Versorgung hat? Also muss man sich da wirklich was aus den Fingern saugen oder gibt's da nicht gute Konzepte?
Also ich nenne mal ein Beispiel, das für mich tatsächlich ein wenig aus den Fingern gesaugt klingt, um es vielleicht deutlich zu machen. Wir wissen ja, dass es zum Beispiel auch den Vorschlag jetzt gibt, dass die Apotheken beim sogenannten Onboarding zur elektronischen Patientenakte mit involviert werden. Also wirklich nicht im Sinne von, wie nutze ich meine EPA, sondern das Technische, wie kriege ich meinen alten Handyknochen vielleicht EPA-tauglich. Das sind Aufgaben, die sehen wir aktuell wirklich bei den Krankenkassen hier. Wir richten gerade mit großem Aufwand und viel Einsatz Ombudsstellen ein und schulen unsere Mitarbeitenden, um genau das auch wahrnehmen zu können, zumal ja auch das Frontend jeder App von einer Krankenkasse auch nochmal anders ist als das einer anderen. Also von daher, dass man da jetzt überlegt von der Apothekenschaft, dieses auch noch übernehmen zu wollen, was auch keine, ich sage jetzt mal, reine pharmazeutische Dienstleistung ist, glaube ich, das ist keine sinnvolle Idee. Was ich mir aber vorstelle.
Aber vielleicht wäre es für Sie viel günstiger, wenn die Apotheken das übernehmen würden.
Das glaube ich nicht.
Nee, okay. Also bei vielen Leistungen ist das so.
Nein, das wüsste ich jetzt nicht. Also weil die Verhandlungen zu vielen pharmazeutischen Dienstleistungen oder die pharmazeutischen Dienstleistungen, die wir ja beispielsweise jetzt gerade haben, das sind ja keine Leistungen, wo man sich sehr schnell auch auf Beträge einigen konnten, sondern die sind in der Regel geschiezt worden.
Ja.
Und
Witzigerweise, weil Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs Prävention angesprochen haben, diese Angebote hätten die Apotheker gerne reingebracht und ich hätte es persönlich auch sinnvoll gefunden, aber da waren die Kassen dagegen.
Und der Hintergrund, der da die Basis war, ist, ich formuliere es erstmal negativ, um es dann positiv zu formulieren. Was keinen Sinn macht, ist, wenn in Apotheken, und jetzt formuliere ich es mal sehr flapsig, einfach mal Blutdruck gemessen wird, gesagt wird, oh, der ist aber heute hoch, geh doch mal zum Arzt. Ne, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Ich unterstelle auf jeden Fall, dass das so ein Gespräch sehr viel qualifizierter ablaufen würde. Gleichwohl würde damit erstmal ja nichts Präventives, sage ich jetzt mal, geschaffen. Vor allem, wenn nicht sichergestellt ist, dass eine solche Leistung und eine Beratung, die dann von der Apothekerschaft dann stattgefunden hat, in irgendeiner Form sich dann vielleicht so wieder in der elektronischen Patientenakte wiederfindet, dass ein dann gegebenenfalls notwendigerweise weiter behandeln der Arzt oder Ärztin darauf wirklich aufsetzen kann. Wenn es quasi nur in Tüttelchen ein Check ist, wie geht's dir gerade heute? Und damit wird der Versicherte wieder vor die Tür geschickt, dann haben wir nichts gewonnen beim Thema Prävention oder bei der Detektion von gegebenenfalls Gesundheitsrisiken für die Versicherten. Das heißt, und jetzt komme ich zu der positiven Formulierung, wenn wir einen Versorgungspfad bei bestimmten Themen, und da bin ich davon überzeugt, dass wir das bei Fragestellungen wie Diabetesversorgung oder Herz-Kreislauf-Versorgung, dass wir da die Apothekerinnen und Apotheker sehr wohl gut mit einbinden können, Wenn das dann aber auch bedeutet, dass das, was von den Apothekerinnen und Apothekern gemacht wird, nicht dann nochmal ein zweites Mal, ein drittes Mal in den Arztpraxen nochmal gemacht wird. Und das muss sichergestellt sein, weil wir sonst doppelt und dreifach sozusagen die Indikation stellen und dann auch vergüten. Und das ist vor der aktuellen Finanzsituation einfach nicht mehr darstellbar.
Aber das ging so ein bisschen in Richtung gesundes Herzgesetz, was geplant war, aber was jetzt ja nicht mehr kommt, wo die Apotheken ja genau für diese Leistungen eingebunden werden sollten.
Die sollten eingebunden werden, allerdings für meinen Geschmack nach wie vor noch sehr losgelöst von dem, was dann in der ärztlichen Versorgung passieren.
Aber dann haben wir ja den Verteilungskampf ein bisschen, oder? Wenn die Apotheken das dann nehmen und sie sagen, aber dann bitte nicht mehr beim Arzt, was ja auch ein valider Punkt ist, aber dann ist der Streit programmiert.
Ja, und in diesen Streit müssen wir aber in allen Bereichen gehen. Mhm. Also wenn wir auf die Finanzsituation aktuell schauen, das ist jetzt sehr unpopulär, was ich sage, aber gleichwohl ist es so, wir können es uns schlicht nicht mehr leisten. Einfach immer mehr Geld on top in das System zu schütten, in der Hoffnung, dass damit dann die Versorgung schon irgendwie besser wird. Und es ist genug Arbeit für alle im System vorhanden. Die Ärzte ächzen und stöhnen unter der Last des Ansturms in den Praxen. Es gab jetzt gerade ja ganz frisch die Veröffentlichung der GKV-Studie oder vom GKV-Spitzenverband, dass viele Besuche in der Notfallambulanz nur deswegen kommen, weil bei Ärzten und Ärztinnen keine Termine mehr gefunden werden. Das heißt, es geht nicht darum, was abzugeben, sondern es geht darum, besser zu verteilen. Mhm. Und wir haben im internationalen Vergleich viel Geld im System. Wir wissen, dass bei den Ärztinnen und Ärzten, bei den Apothekerinnen überall letztlich auch der demografische Wandel sich zeigen wird. Das heißt, es werden weniger Versorger da sein. Und deswegen müssen wir komplett über neue Versorgungsketten nachdenken und eben nicht mehr im Sinne von, wo ist welche Struktur und da schütten wir das Geld rein.
Und in diesen neuen Versorgungsketten sehen Sie die Apotheken aber in einer gestärkteren und auch aktiveren Rolle?
Definitiv. Also ich bin überzeugt, dass es gibt ja gerade auch die Überlegungen aus der Apothekerschaft in der Notfallversorgung eine andere Rolle auch zu spielen. Da muss man natürlich immer sehen, wo hört pharmazeutische Beratung auf oder wo fängt sie an, wo fängt heilkundliche Tätigkeit an, wo hört sie auf. Aber dass das gut sortiert wird, abgesteckt wird, zusammen auch mit entsprechend qualifizierten Pflegefachkräften ergänzt wird. Ich glaube schon, dass da, ich sagte es vorhin schon so, nach den Kompetenzen all hands on deck wirklich auch gebraucht werden, um am Ende des Tages die Versicherten, die Patientinnen und Patienten gut zu versorgen. Und das passiert aktuell nicht. Gesundes Herzgesetz ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Wir geben viel Geld aus, auch für eine kardiologische Versorgung und dergleichen, und haben aber im internationalen Vergleich einen sehr, sehr mittelmäßigen Outcome, was die Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten angeht. Und da müssen wir doch drüber nachdenken, wie muss es anders gehen, weil so kann es ja nicht bleiben.
Da denken wir zum Schluss nochmal kurz nach über das Apothekenreformgesetz. Das kommt ja jetzt nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es nicht mehr durchs Kabinett bekommen und jetzt ist die Ampel am Ende. Die Apothekerschaft, so viel kann ich sagen, ist da nicht so böse drum. Aber was sollte denn eine neue Regierung im Apothekenmarkt Ihrer Meinung nach angehen? Wie könnte eine gute Reform aussehen?
Ich denke, wir müssen uns wirklich die Versorgungsstrukturen anschauen, um, da kommen wir quasi wieder auf den Anfang zurück, um sicherzustellen, dass es eine gute, auch wohnortnahe Versorgung auch durch die Apothekerinnen und Apotheker weitergeben kann. Also gedanklich beispielsweise müsste man über Zuschläge auch eben in strukturschwachen Regionen oder Stadtteilen zum Beispiel nachdenken. Ich bin mir auch bewusst und es ist auch richtig, dass wir auch das Thema Apothekenvergütung nochmal auf die Tagesordnung setzen. Allenthalben sind ja alle unglücklich über das, wie es jetzt aktuell läuft. Ich fände es wichtig, dass wir ja auch in die Apothekenvergütung mehr Licht brächten, dass wir hier auch nochmal schauen, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt. Und ich glaube, das Credo der nächsten Legislaturperiode muss insgesamt sein, entschlacken, vereinfachen, entquarzen.
Okay. Und den also nicht einfach mehr Geld rein, aber besser verteilen, vielleicht unterm Strich auch ein bisschen mehr.
Na, wir müssen uns natürlich anschauen, wie hat sich die Kostenentwicklung auch in der Apothekenschaft entwickelt. Und dann, wie gesagt, auch gezielter schauen, wo müssen Gelder hinfließen und wo aber halt schlicht einfach auch nicht.
Super, das diskutieren wir dann weiter nach der Wahl. Ich sage erstmal herzlichen Dank, Frau Klemm, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Gerne. PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.